Rainer, lies mal vor. Der Graf von Monte Cristo von Alexandre Dumas. Band 1. Vorgelesen von Rainer Schuppe. Kapitel 1. Marseille. Die Ankunft. Am 25. Februar 1815 fuhr der Dreimaster Pharao langsam und wie zögernd in den Hafen von Marseille. Eine Trauerwolke schien das Schiff zu umschweben. Gespannt folgte eine schaulustige Menge allen Bewegungen des Fahrzeugs und bemerkte bei dessen Näherkommen, dass es von einem auffallend jungen und wohlgestalten, dabei aber anscheinend ebenso tatkräftigen wie geschickten Mann gelenkt wurde. Das Volk von Marseille, dem seit der Gründung der Stadt einiges Griechenblut durch die Adern rollt, ist von Natur aus lebhaft und neugierig. In jenen Tagen kam dazu eine besondere Unruhe, die vor allem die Herzen der heißblütigen Provenzalen erfüllte. Seit 9 Monaten wallte Napoleon nach jähem Sturz von halbgottähnlicher Machthöhe als Verbannter auf dem unfernen Eiseneiland Elba. Die Royalisten triumphierten in Frankreich und nichts war gefährlicher, als bonapartistischer Umtriebe oder auch nur bonapartistischer Gesinnung verdächtig zu sein. Nichtsdestoweniger raunte sich die immer wachsende Zahl der Wohlunterrichteten zu, der kleine Korse mit dem großen Cäsarenkopf bereite sich vor, die ihm aufgedrängte Maske des gebändigten Löwen abzuwerfen. Die Beschränktheit der Anhänger des neuen Königs, Ludwigs XVIII., die alle Errungenschaften der Revolution zurückzuschrauben wünschten, die Uneinigkeit der in Wien um das Erbe des Verbannten sich streitenden Mächte, der noch frische Ruhmesglanz des blendenden napoleonischen Namens ließen die Augen vieler Franzosen sich immer aufgeregter und erwartungsvoller nach Süden richten. Unter der bewegten, der Pharao harrenden Menge fiel ein Mann auf, der, wie es schien, vor Unruhe die Einfahrt des Schiffes gar nicht erwarten konnte. Er sprang in eine kleine Barke und befahl, der Pharao entgegenzurudern, die er auch bald erreichte. Als der junge Leiter des Fahrzeuges die Barke sich nähern sah, verließ er seinen Posten neben dem Lotsen, dessen Befehle er mit rascher Gebärde und lebhaftem Blick für die Mannschaft wiederholt hatte, nahm den Hut in die Hand und lehnte sich über die Brüstung des Schiffes. Es war ein Jüngling von 18 bis 20 Jahren mit schwarzen Augen und schwarzen Haaren. In seiner ganzen Person drückte sich Ruhe und Entschlossenheit aus, wie sie den Menschen eigentümlich sind, die von Kindheit an mit der Gefahr zu kämpfen haben. »Ah, Sie sind es, Dantès«, rief der Mann in der Barke. »Was ist geschehen? Und was bedeutet das traurige Aussehen des Schiffes?« »Ein großes Unglück, Herr Morel«, antwortete der junge Mann. »Auf der Höhe von Civita Vecchia haben wir den braven Kapitän Leclerc verloren.«
»Und die Ladung?«
fragte lebhaft der Reeder.
»Ist glücklich geborgen, Herr Morel, und ich glaube, Sie werden in dieser Hinsicht zufrieden sein.« »Aber der arme Kapitän!«
»Was ist ihm denn geschehen?« fragte der Reeder, sichtbar erleichtert.
»Was ist ihm denn geschehen, dem braven Kapitän?«
»Er ist tot.«
»In das Meer gefallen?«
»Nein, er starb an einer Hirnentzündung.« Dann wandte sich der junge Seemann seinen Leuten zu, rief,
»Voilà, hey! Jeder an seinen Posten zum Ankern!«
Und erst als er sah, dass seine Befehle vollführt wurden, kehrte er zu Herrn Morel zurück.
»Und wie ist das Unglück gekommen?« fragte der Reeder.
»Mein Gott, ganz überraschend. Nach einer langen Unterredung mit dem Hafenkommandanten verließ der Kapitän Neapel in sehr aufgeregtem Zustand. Nach 24 Stunden fasste ihn das Fieber. 3 Tage später war er tot. Er ruht in einer Hängematte. Eine Kugel an den Füßen und eine am Kopf, auf der Höhe der Insel Giglio. Wir bringen der Witwe sein Ehrenkreuz und seinen Degen zurück.
Warum musste er, fuhr der junge Mann schwermütig fort, 10 Jahre gegen die Engländer kämpfen, um nun einen solchen Strohtod zu sterben?
Verdammt, wir sind alle sterblich und die Alten müssen den Jungen Platz machen. Und von dem Augenblick an, wo ich sicher bin, dass die Ladung... »Sie befindet sich in gutem Zustand, Herr Morel, dafür stehe ich.
Das ist eine Ladung, die ich Ihnen nicht für 25.000 Francs Nutzen aus der Hand zu geben rate.« Dann, als man um den Leuchtturm am Hafeneingang fuhr, rief er: »Alle Segel gestrichen!« Der Befehl wurde mit derselben Geschwindigkeit ausgeführt wie auf einem Kriegsschiff, und das Schiff rückte nur noch langsam vorwärts. »Wenn Sie heraufkommen wollen, Herr Morell«, sagte Dantès, die Unruhe des Reeders wahrnehmend, »hier ist der Rechnungsführer, Herr Danglars. Der wird Ihnen jede Auskunft geben. Ich meines Teils muss für die Ankerung sorgen.« Der Reeder ließ sich das nicht zweimal sagen und erstieg behende das Schiff, wo ihm, während Dantès auf seinen Posten zurückkehrte, Danglars entgegenkam. Danglars war ein Mann von etwa 25 Jahren, unterwürfig gegen seine Oberen und barsch gegen seine Untergebenen. Eigenschaften, die ihn allgemein bei der Mannschaft ebenso verhasst machten, wie Edmond Dantès bei ihr beliebt war.
»Nun, Herr Morell«, sagte Danglars, »Sie wissen bereits das Unglück, nicht wahr?«
»Ja, ja, der arme Leclerc, ein braver, ehrlicher Mann.«
»Und ein trefflicher Seemann. Er graut zwischen Himmel und Wasser, wie es sich für einen Mann geziemt, dem die Interessen eines so wichtigen Hauses wie Morell und Sohn anvertraut sind.«
»Aber«, versetzte der Reeder mit den Augen dem geschäftigen Dantès folgend, »es scheint mir, man braucht nicht gerade ein so alter Seemann zu sein, um sein Handwerk zu kennen, und unser Freund Edmond hier treibt das Seinige, meine ich, wie ein Mensch, der niemandes Rat nötig hat.«
»Ja«,
antwortete Danglars, auf Dantès einen Blick des Hasses werfend,
»ja, der ist jung und fürchtet nichts. Kaum war der Kapitän tot, so übernahm er das Kommando, ohne jemand um Rat zu fragen, und ließ uns anderthalb Tage auf der Insel Elba verlieren, statt unmittelbar nach Marseille zurückzukehren.«
»Was die Übernahme des Kommandos betrifft«, sagte der Reeder, »so war dies seine Pflicht als Sekund. Was aber das Verlieren von anderthalb Tagen auf der Insel Elba betrifft, so hatte er Unrecht, wenn ich das Schiff Havarie ausbessern musste.«
»Das Schiff befand sich so wohl, wie ich mich befinde, und diese anderthalb Tage dienten bloß dem Vergnügen, ans Land zu steigen.«
»Dantès«, sagte der Reeder, sich nach dem jungen Mann umwendend, »kommen Sie hierher.«
»Ich bitte um Entschuldigung«, erwiderte Dantès, »ich stehe sogleich zu Diensten.«
Dann rief er der Mannschaft zu:
»Anker geworfen!«
Sogleich fiel der Anker und die Kette rasselte geräuschvoll hintendrein. Dantès blieb trotz der Gegenwart des Lotsen an seinem Posten, bis dieses letzte Manöver beendigt war. Dann rief er:
»Hisst die Flagge, Halbmast! Kreuzt die Segelstangen!«
»Sie sehen«, sagte Danglars, »auf mein Wort, er hält sich bereits für den Kapitän.«
»Gott verdamm ich! Warum sollten wir ihn nicht an diesem Posten lassen?« entgegnete der Reeder. »Ich weiß es wohl, er ist jung, aber er scheint mir ganz bei der Sache und bereits recht erfahren zu sein.« Eine Zorneswolke trübte Danglars Miene.
»Um Vergebung, Herr Morell«, sagte Dantès näher tretend. »Nun, da das Schiff geankert hat, stehe ich zu Befehl.«
Danglars machte einen Schritt rückwärts.
»Ich wollte Sie fragen, warum Sie an der Insel Elba angehalten haben«, begann der Reeder.
»Es geschah ein Vollzug eines letzten Befehls des Kapitän Leclerc, der mir sterbend ein Paket für den Großmarschall Bertrand übergab.«
»Sie haben ihn also gesehen, Edmond?«
»Wen?« »Den Großmarschall.«
»Ja.«
Morell schaute um sich her, zog Dantès beiseite und fragte lebhaft: »Wie geht es dem Kaiser?«
»Gut, so viel ich mit meinen eigenen Augen sehen konnte.«
»Haben Sie mit ihm gesprochen? Was sagt er?«
»Er stellte Fragen an mich über das Schiff, über Zeit und Wege unserer Fahrt nach Marseille und über die Ladung. Ich glaube, wäre ich der Herr des Schiffes gewesen, so hätte er es kaufen wollen. Aber ich sagte ihm, ich sei nur Sekund und das Schiff gehöre dem Hause Morell und Sohn.«
»Ah«, erwiderte er, »ich kenne das Haus. Die Morell sind ein altes Reedergeschlecht und ein Morell stand in demselben Regimente mit mir in Valence in Garnison.«
»Das ist bei Gott wahr«, rief der Reeder ganz freudig. »Es war Policar Morell, mein Oheim, der Herr später Kapitän geworden ist. Dantès, Sie werden meinem Oheim sagen, dass der Kaiser sich seiner erinnert hat, und der alte Murrkopf wird weinen.«
»Gut, gut«, fuhr der Reeder dem jungen Menschen vertraulich auf die Schulter klopfend fort. »Sie haben wohl daran getan, Dantes, den Auftrag des Kapitän Leclerc zu erfüllen und an der Insel Elba anzuhalten. Doch wenn man wüsste, dass Sie dem Marschall ein Paket übergeben und mit dem Kaiser gesprochen haben, es könnte Sie gefährden.« »Wie soll mich das gefährden?« entgegnete Dantes. »Ich weiß nicht einmal, was ich überbrachte, und der Kaiser richtete nur die nächstliegenden Fragen an mich. Doch um Vergebung, hier sind die Zollbeamten. Sie erlauben, nicht wahr?« »Gewiss, mein lieber Dantes.« Der junge Mann entfernte sich, und je weiter er sich entfernte, desto näher kam Danglars. »Nun?« fragte er. »Er scheint Ihnen gute Gründe für seinen Aufenthalt in Elba angegeben zu haben.« »Vortreffliche Gründe«, antwortete der Reeder. »Und es lässt sich nichts dagegen einwenden. Kapitän Leclerc selbst hat ihm den Befehl erteilt.« »Was den Kapitän Leclerc betrifft, hat Dantes Ihnen nicht einen Brief von ihm zugestellt?« »Nein. Hatte er denn einen?« »Ich glaubte, der Kapitän Leclerc hätte ihm außer dem Paket auch einen Brief anvertraut.« »Von welchem Paket sprechen Sie dann, klar?« »Von dem, das Dantes auf Elba abzugeben hatte.« »Woher wissen Sie, dass er ein Paket abzugeben hatte?« Danglars errötete und sagte, »Ich ging an der halb geöffneten Tür der Kapitänskabine vorbei und sah, wie Leclerc den Brief und das Paket Dantes aushändigte.« »Er hat mir nichts davon gesagt«, entgegnete der Reeder, »wird mir aber wohl den Brief noch übergeben.« Danglars überlegte einen Augenblick und erwiderte, »Ich bitte Sie, Herr Morel, nicht mit Dantes davon zu sprechen, ich werde mich wohl getäuscht haben.« In diesem Augenblick kehrte der junge Mann zurück, während Danglars sich entfernte. »Nun, mein lieber Dantes, sind Sie frei?« fragte der Reeder. »Jawohl, alles in bester Ordnung.« »Sie können mit mir zu Mittag speisen.« »Ich bitte, entschuldigen Sie mich, Herr Morel, mein erster Besuch gehört meinem Vater. Doch ich bin darum nicht minder dankbar für die Ehre, die Sie mir erzeigen.« »Recht, Dantes, ganz recht. Ich weiß, dass Sie ein guter Sohn sind, aber nach diesem ersten Besuch zählen wir auf Sie.« »Entschuldigen Sie abermals. Nach diesem ersten Besuch habe ich einen zweiten zu machen, der mir nicht minder am Herzen liegt.« »Ah, ja, das ist wahr, Dantes. Ich vergaß, dass es unter den Kataloniern jemand gibt, der mit nicht geringerer Ungeduld auf Sie wartet als Ihr Vater. Es ist die schöne Mercedes.« Dantes errötete. »Ach«, sagte der Reeder, »ich wundere mich gar nicht mehr, dass sie dreimal zu mir gekommen ist und mich um Nachricht über die Pharao gebeten hat. Edmond, Sie sind nicht zu beklagen. Sie haben eine hübsche Braut. Doch da fällt mir ein, hat Ihnen nicht der Kapitän Leclerc sterbend einen Brief für mich gegeben?« »Es war ihm unmöglich zu schreiben. Nun möchte ich aber noch auf einige Tage Urlaub bitten.« »Um zu heiraten?« »Einmal und dann, um nach Paris zu gehen.« »Gut, gut. Nehmen Sie sich so viel Zeit, Sie wollen, Dantes. Zum Löschen des Schiffes brauchen wir an die 6 Wochen. Und vor 3 Monaten gehen wir nicht wieder in See. Sie müssen also erst in 3 Monaten hier sein.« »Die Pharao«, fuhr der Reeder den jungen Mann auf die Schulter klopfend fort, »könnte ohne seinen Kapitän nicht abgehen.« »Ohne seinen Kapitän?« rief Dantes mit funkelnden Augen. »Sie entsprechen den geheimsten Hoffnungen meines Herzens. Es wäre also wirklich Ihre Absicht, mich zum Kapitän der Pharao zu ernennen.« »Wenn ich allein wäre, würde ich Ihnen die Hand reichen, lieber Dantes, und sagen, es ist abgemacht. Aber ich habe ein Associé, und Sie kennen das italienische Sprichwort, che ha compagno a padrone. Wer einen Compagno hat, hat auch einen Herrn. Doch zur Hälfte ist das Geschäft wenigstens abgeschlossen, denn von 2 Stimmen haben Sie bereits 1. Überlassen Sie es mir, Ihnen die andere zu verschaffen. Ich werde mein Möglichstes tun.« »Oh, Herr Morel«, rief der junge Seemann und ergriff mit Tränen in den Augen die Hände des Reeders. »Herr Morel, ich danke Ihnen in meines Vaters und in Mercedes' Namen.« »Es ist gut, Edmond. Es gibt einen Gott im Himmel für die braven Leute. Besuchen Sie Ihren Vater und Mercedes und kommen Sie dann zu mir zurück.« »Soll ich Sie nicht an Land führen?« Nein, ich danke. Ich bleibe hier, um meine Rechnungen mit Danglars zu ordnen. Sind Sie während der Reise mit ihm zufrieden gewesen?
Es kommt auf den Sinn an, indem Sie diese Frage an mich richten.
In Bezug auf gute Kameradschaft?
Nein.
Denn ich glaube, er liebt mich nicht mehr, seitdem ich bei einem kleinen Streit die Dummheit beging, ihm vorzuschlagen, 10 Minuten an der Insel Monte Cristo anzuhalten, um den Streit auszumachen.
Ein Vorschlag, den er mit Recht zurückwies. Fragen Sie mich aber nach dem Rechnungsführer, so glaube ich, dass Sie mit der Art und Weise, wie er sein Geschäft besorgt hat, zufrieden sein werden.
Wie aber, sagte der Reeder, wenn Sie Kapitän der Pharao wären, würden Sie Danglars gerne behalten?
Kapitän oder Seconde, antwortete Dantès, ich werde stets die größte Achtung vor denen haben, die das Vertrauen meiner Räder besitzen.
Schön, schön. Dantès, ich sehe, dass Sie in jeder Beziehung ein braver Bursche sind. Ich will Sie nicht lange aufhalten, denn Sie stehen gewiss auf glühenden Kohlen.
Auf Wiedersehen, Herr Morel, und tausend Dank!
Der junge Seemann sprang in den Kahn und gab Befehl, an der Canabiere zu landen. Der Reeder folgte ihm lächelnd mit den Augen bis zum Kai, sah ihn aussteigen und sich unter der bunten Menge verlieren, die von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends die berühmte Rue de la Canabiere durchströmt, auf welche die Marseiller so stolz sind, dass sie mit dem größten Ernste von der Welt sagen,
»Wenn Paris die Canabiere hätte, so wäre es ein kleines Marseille.«
Als er sich umwandte, erblickte der Reeder Danglars hinter sich, der dem Anschein nach seine Befehle erwartete, in Wirklichkeit aber dem jungen Seemann mit dem Blicke folgte. Nur war ein großer Unterschied in dem Ausdruck dieser beiden Blicke, die demselben Menschen folgten.